Bitte sehr.
Ja, Herr Professor Gastel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein. Und das Thema, das ich habe, ist die Übertherapie oder Sterben in Würde. Und das kleine Wörtchen oder ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass Übertherapie und Sterben in Würde nicht so wirklich gut zusammenkommen. Ich habe Ihnen einen Fall mitgebracht. Wir haben manchmal auch internistische Patientinnen bei uns auf der Intensivstation liegen oder kombiniert Patientinnen mit vielen Komorbiditäten, auch internistischer, neurologischer, psychiatrischer Art mit großen Operationen. Und dieser Mann ist ein 66-jähriger Mann, der im Endeffekt vorher wenig den Arzt gesehen hat und dann mit einer Leukämie diagnostiziert worden ist und im Rahmen dieser Abklärung seiner Leukämie eine hochgradige KHK mit einer Herzinsuffizienz festgestellt bekommen hat. Die Kardiologen und die Hämato-Onkologen haben gesehen, eine Indikation, dass man ihn unbedingt vor seiner Chemotherapie herzoperieren sollte, weil Medikamente kardiodepressiv sind, die da verwendet werden, haben in der Anästhesie vorgestellt, die haben gesagt, ja, anästhesieren kann man den, der Chirurg hat gesagt, ja, operieren kann man den, der Intensivmediziner ist nachgefragt worden. Und man hat den Patienten in einer fluoriden Leukämie mit 160.000 Leukozyten dann einer Herzoperation, einer Dreifach-Bypass-Operation an der Herz-Lunge-Maschine unterzogen. Und jetzt würde er vielleicht um ein Handzeichen bitten. Wer glaubt, dass sowas gut geht? Wer glaubt, dass sowas nicht gut geht? In Bezug auf die Heilung? Geht nicht gut in Bezug auf die Heilung? Geht nicht gut in Bezug auf Sterben in Würde? Okay. Also, Sie sehen jetzt schon, wenn ich das einfach mal so in den Raum stelle, Sie kennen alle den Patienten noch genauer, aber so eine gewisse Skepsis, dass sowas gut gehen kann, ist da durchaus vorhanden. Aber mal alle die Macher im Feld, also unsere Anästhesistinnen, wir und auch unsere Chirurgin haben gesagt, mach mal, können wir machen, geht alles. Wie geht es weiter? Also der Patient kommt postoperativ auf unsere Intensivstation und ist im schwersten Multiorgan-Dysfunktionssyndrom, weil nämlich eine fluoride Leukämie und wir behandeln ab und zu hämato-onkologische Patientinnen, die im Multiorganversagen sind, die haben ein massives systemisches Inflammationsresponssyndrom, die sind furchtbar krank, brauchen sehr viel Katecholamine und sind eigentlich schwer zu stabilisieren und haben eine hohe Mortalität, sicher sehr viel höher als der Durchschnitt unserer sonstigen Patientinnen, die nicht solch eine Erkrankung haben. Der Patient schafft es durch diese erste Phase, überlebt, aber wird nicht gesund. Er startet nicht durch, wie der alte VW-Käfer, den man anleiern will und der orgelt und orgelt und orgelt und aber nicht wirklich wieder in Schwung kommt. Die Krankheit ist gezeichnet von rezidivierenden Infekten, er hat die Critical Ill, Polyneuropathie und Myopathie, kann es auch noch drüren. Im Rahmen seiner rezidivierenden Infekte wird er dreimal wieder hämofiltriert, dreimal reintubiert, schlussendlich tracheotomiert. Er bleibt beatmungspflichtig, kommt aus dieser Beatmungssituation mit mehr oder weniger CPAP und manchmal auch in der Nacht zusätzlich Beatmung nicht weg. Er wird zunehmend schwächer, er zeigt keine wirkliche Erholungstendenz und bleibt chronisch kritisch krank. Und da sieht man ganz gut diese Stufe, der gesunde Patient, der hat die Operation und kommt dann irgendwann nach diesem Tipp wieder zurück und der kranke Patient startet schon eine Stufe niedriger und erholt sich über diese Infekte nicht und schlussendlich werden wir sehen, ist auch dieser Patient im Endeffekt verstorben. Über die Kommunikationsfähigkeit bei uns auf der Intensivstation tracheotomiert, wir haben es gerade auch schon gehört, es ist immer etwas schwierig. Der Patient hat im Rahmen der Infekte ein Delir gehabt, war sonst aber relativ klar. Er kann Fragen mit Ja-Nein beantworten, er kann nicht schreiben, er kann Buchstaben deuten und Worte damit bauen. Und wenn wir mit ihm kommunizieren, dann will er eigentlich kämpfen und die Familie will, dass alles gemacht wird. Er ist ja schließlich ein junger Patient im Verhältnis zu denen, die bei uns sonst so liegen. Frage ist, die stelle ich einfach jetzt mal in den Raum, was ist mit dem Willen des Patienten, seiner Stellvertreterinnen nach dem neuen Erwachsenenschutzgesetz, seiner Angehörigen, wenn es keine Indikation mehr gäbe, weiterzumachen. Im weiteren Verlauf ist es dann so, dass sagt der Patient eben nicht erholt, er war 72 Tage, also 2,5 Monate bei uns auf der Station und verstirbt dann im erneuten septischen Schock, im erneuten Multiorganversagen. Und wir machen schlussendlich eine Therapiezieländerung. Wir sagen, wir reanimieren nicht, wir erhöhen die laufende Therapie nicht, wir fangen keine neue Antibiose an, wir machen keine Steigerung der blutdrucksteigernden Medikamente mehr. Schlussendlich setzen wir die Beatmung auf FiO221, also wir machen Raumluft mit null Piep und nehmen die Hämofiltration weg. Und der Patient kann im Rahmen einer Comfort Terminal Care, also einer Behandlung, wo es nur mehr um Wohltun, um Linderung der Symptome geht, an der feuchten Nase mit seinem Tracheostoma versterben. Wenn wir uns den Fall so anschauen, müssen wir uns Fragen stellen. Was ist mit der Autonomie des Patienten? Der wollte diese Behandlung auf jeden Fall. Er ist jung, er ist das erste Mal richtig schwer krank und er will die Behandlung. Gibt es eine medizinische Indikation für diese Behandlung? Ja, einerseits natürlich selbstverständlich schon und auf der anderen Seite, wenn wir es kritischer anschauen, und ich komme gleich nochmal dazu, vielleicht nicht für diese Form der Behandlung. Ist die OP technisch möglich aus anästhesiologisch-chirurgischer Sicht? Ja, selbstverständlich. Wir können fast alles operieren und wir können fast alles anästhesieren und es bleibt uns eigentlich niemand im Tisch. Bei 30.000 Operationen im Jahr in Innsbruck haben wir vielleicht 3 wirkliche Mors in Tabula, wo der Patient im OP verstirbt und ansonsten die 24 Stunden versterben natürlich mehr Patientinnen. Aber im Grunde kriegen wir alles aus dem OP wieder heraus, was da hineingeht, lebend. Also technisch möglich ist das. Die Frage ist, wie gut lebend im Endeffekt dann. Macht also dieses Konzept, das wir bei den Patienten gemacht haben, in seiner Gesamtsituation Sinn? Und wenn man mich als Intensivmediziner gefragt hat und er macht den Job seit 20 Jahren, dann hätte er gesagt, die Operation in der Fluoridenleukämie macht keinen Sinn. Der Patient wird, und das hat er dann ja auch so gezeigt, einen so massiven Inflammationsrespons haben, dass wir den intensivmedizinisch, wir kriegen den zum Überleben, aber der wird nicht gesund werden. Das weiß man einfach, wenn man den Job gemacht hat. Also im Endeffekt müssen wir sagen, nein, nicht wirklich. Diese Operation in der Leukämie zu machen, nicht gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, ist gering. Und Sie haben ja alle in diese Richtung auch mal aufgezeigt, dass Sie gedacht haben, jetzt stelle ich auch den Fall vor, ist natürlich auch ein bisschen ein Bias dabei bei diesen Fragen, aber wie auch immer. Also diese Indikation für die OP ist ja sehr kritisch. Und wenn wir uns das Wohltuns- und Schadensprinzip, das sind so ein bisschen die Kriterien aus dem Georgetown-Mantra, nach denen ich das hier auflöse, dann ist hier unter Umständen schon der Schaden größer als der Nutzen. Der Patient wird chronisch kritisch krank, erholt sich nicht, hat eine lange Leidensphase. Und was man vielleicht hätte besser machen müssen, man hätte mit dem Patienten ernsthafter reden müssen über die Risiken der Operation in seiner Situation der Fluoridenleukämie. Und hätte ihm erklären müssen, dass es eigentlich keine Indikation ist zu operieren. Man hätte mehr über Stenten diskutieren müssen, ich weiß jetzt nicht genau, was da die Diskussion war, dass das nicht wirklich gemacht worden ist. Wenn das Stent möglich ist, muss man überlegen, falls da was schief geht, ob man den Patienten wirklich operiert, wenn was schief geht. Eigentlich darf man ihn da nicht operieren und man muss das vorbesprechen und sagen, wenn da was schief läuft, dann würden wir nicht operieren, dann werden sie sterben. Wir hätten Ekemo machen können und das einfach versuchen, ohne OP und ohne Sanierung der Koronarien, wenn Stenten nachgeht und hoffen, dass es vielleicht doch gut geht mit seiner Herzinsuffizienz. Jedenfalls, auf jeden Fall, und das ist nicht gemacht worden, hätte man mit dem Patienten vorher eine Patientenverfügung machen müssen, man hätte eine Vorsorgevollmacht errichten können, zumindest eine Vertrauensperson im Sinne dieser Stellvertreterregelung im neuen Erwachsenenschutzgesetz benennen und man hätte seine Wünsche und Wertvorstellungen mit ihm besprechen müssen, bevor er in diese Operation geht, wenn man sich entschließt, die Operation zu machen. Man kann alles machen, wenn man glaubt, dass es notwendig und gut ist für den Patienten und dass es einen Versuch wert ist, aber man muss diese Dinge besser im Vorfeld besprechen. Worüber werden wir reden jetzt in diesem Vortrag? Was ist Sterben in Würde? Wieso reden wir überhaupt über Übertherapie? Die Folgen der Übertherapie, die chronisch-kritische Erkrankung, für die unterschiedlichen Gruppen, die mit dem Patienten dann an diesem Patienten arbeiten. Verhindert Übertherapie ein Sterben in Würde? Und wie können wir Übertherapie vermeiden? Was ist Sterben in Würde? Und viele fragen mich oft, wie kannst du es aushalten, immer nur über Sterben zu reden und immer doch mit diesem Sterben, sterbenden Menschen zu befassen. Und das Sterben ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil dessen, diesen Sterbeprozess gut zu gestalten. Das können wir als Anästhesisten sehr gut, weil wir haben die Medikamente, wir können damit umgehen. Also den Sterbeprozess selbst gut zu gestalten, wenn jemand Symptome hat, in der letzten Phase ist jetzt technisch kein Problem. Aber es geht im Endeffekt doch um das gute Leben am Ende des Lebens. Der Prozess, der vorher abläuft, wenn das Sterben jetzt nicht ein Notfall ist, wo einer einfach schnell stirbt. Und da müssen wir gute palliativmedizinische Symptomkontrolle vor allen Dingen rechtzeitig mit dem Patienten besprechen und ihm oft nebenwirkungsreiche Therapien ersparen, die im Endeffekt für den Patienten nicht gut sind. Sterben in Würde heißt, und das sind diese fünf Kardinaldinge, die die Menschen mir oft sagen, wenn wir sie fragen, was wünschen sie sich in der Phase? Sie wollen keine Angst haben, sie wollen keinen Stress haben, sie wollen keine Schmerzen haben, sie wollen keine Atemnot haben. Aber Frau Doktor, ich will auf gar keinen Fall ersticken. Und ich kann mit diesen Schmerzen einfach nicht mehr leben. Das sind so die Dinge, die dann kommen, wenn man mit ihnen redet. Und viele haben Angst davor, nicht alleine zu sein. Oder wollen nicht alleine sein, haben Angst davor, alleine zu sein. Und das ist auch etwas, was ich einfach immer wieder sage. Einen normal Sterbenden mit gewissen Symptomen der Atemnot, der Schmerzen zu betreuen auf den Stationen, muss jeder Arzt können. Mit dem Ventralperfuser umgehen, der die Atemnot nimmt, und mit dem Benzodiazepin umgehen, der Angst und Stress nimmt, und das in Kombination so einzusetzen, dass der Patient ein gutes Sterben erleben kann, sage ich jetzt mal, klingt ein bisschen absurd, das ist etwas, was wir alle können sollten. Wieso reden wir jetzt über Übertherapie? Moderne Medizin macht es möglich, dass wir ganz vielen Menschen helfen und sie ein gutes Leben zurückbringen, die früher gestorben werden. Und gerade die Intensivmedizin auch. Wir haben uns so weiterentwickelt und trotzdem machen wir für einige Menschen eine schreckliche Medizin. Wir sind in diesem Machbarkeitswahn. Wir können ganz viel tun. Gerade in der Intensivmedizin mit all diesen Geräten, die wir auch haben. Organe ersetzen. Multiorganversagen behandeln. Und trotzdem machen wir eigentlich eine Defensivmedizin. Wir haben Angst vor juristischen Konsequenzen. Der Vorwurf, wir haben zu wenig gemacht, unterlassene Hilfeleistung bis hin zur fahrlässigen Tötung. Mir selber passiert zu viel. Das ist dem wenigsten bewusst, zu sagen, ich mache einfach alles, dann kann nie einer sagen, ich hätte zu wenig gemacht. Ist Körperverletzung. Zu viel machen ist gleich schlimm wie zu wenig machen. Es richtig machen wäre gut. Also wir sind, wobei das ja noch zu leicht ist, also das Richtigmachen ist ja noch zu einfach. Es ist auch für mich nicht immer einfach, das sage ich jetzt gleich mal dazu. Also wir sind angesichts des unglaublichen medizinischen Fortschritts zu Medizinmechanikern verkommen und gerade die Anästhesisten und die Intensivmediziner vielleicht mehr als alle anderen, dass wir ganz viel mechanisch machen können an diesem Körper. Und wir vergewaltigen die Leute zu Dingen, die ihnen einfach nicht mehr gut tun, die das Leiden rauszögern, das Sterben verlängern. Wir können viele Menschen am Leben halten. Aber bringt es das wirklich? Wir haben diese Menschlichkeit in der Medizin verloren. Und wenn wir uns nicht Gedanken machen und auswählen, das können wir tun, das ist technisch machbar, das ist für den gut, aber für den nicht mehr. Es hat keinen Nutzen für diesen Patienten, auch wenn es möglich wäre. Dann gleiten wir in diese Schiene der Übertherapie ab und machen die Patientinnen chronisch kritisch krank. Gibt sie gute Publikation aus dem Lancet, die sich angeschaut hat, was Übertherapie heißt, ist die Durchführung von Behandlungen, die sehr unwahrscheinlich, die weder die Qualität noch die Quantität des Lebens erhöhen, mehr Schaden als Nutzen anrichten. Und da sind wir jetzt wieder bei der Aufklärung, auch bei unseren Patienten, denen Patientinnen, die über potenzielle Benefits und Risiken informiert gewesen wären, nicht zugestimmt hätten. Und ich bin mir sicher, man hätte mit unseren Patienten anders reden müssen. Und das ist nicht nur bei uns ein Problem, sondern weltweit überall da, wo viel Geld im System ist. 10 Länder, reiche Länder, 38 Studien, 1,2 Millionen Patienten, die haben sicher gleich gelitten wie Sie bei der Erstellung dieser Studie. Haben wir uns angeschaut, was machen diese Patientinnen in ihren letzten sechs Lebensmonaten? 40%, das ist viel, erhalten non-beneficial treatments, erhalten Behandlungen, die ihnen nicht gut tun, die man technisch machen kann. Und da ist alles dabei. Da sind wir Anästhesisten dabei, mit der Reanimation, mit der Intensivtherapie, mit den ganzen Verfahren technisch, die wir anwenden können. Da sind die Internisten dabei, 33% nicht sinnvolle Chemotherapien in den letzten sechs Lebenswochen. Retrospektiv ist immer, natürlich, sagen wir, hinterher weiß man immer, wenn einer gestorben ist, wann er gestorben ist, und vorher weiß er es nicht so genau. Also prospektiv ist es schwieriger, aber es zeigt einfach schon deutlich, wie schwierig die Situation ist und dass wir sehr wohl dazu neigen, bei diesen Patientinnen in allen Bereichen zu viel zu machen und diesen Punkt der Umkehr, eine rechtzeitige Therapiezieländerung in die Palliativmedizin, einfach oft nicht schaffen. Was macht es mit uns, diese Übertherapie? Wenn wir schlechte oder keine medizinischen Entscheidungen treffen, dann schadet das am allermeisten dem Patienten, weil der wird chronisch kritisch krank, wenn er es überlebt am Anfang. Es schadet den Angehörigen, werden dazu jeweils eine Studie zeigen, da gibt es viel Literatur. Es schadet uns als behandelnden Teams. Massiv schaden wir uns selber durch so eine Therapie. Und schlussendlich dem gesamten Gesundheitssystem. Und zwar, englischsprachige Studien haben immer die Kosten mit drinnen. Wir verschwenden Geld für sinnlose Dinge. In unserem System, glaube ich, kann jeder alles haben, wenn es ihm Sinn und Nutzen macht. Und da scheuen wir keine Kosten. Und es soll auch jeder, egal ob versichert oder nicht, egal welcher sozialer Status, egal welche Hautfarbe, der Patient soll das haben. Aber Geld rauszuschmeißen für sinnlose Dinge, nur weil sie machbar sind, ist unsere ärztliche Entscheidung, das zu vermeiden. Weil sonst kommt irgendeiner mit dem Rechenstift und sagt, alle über 60 kriegen keine Knieprothesen. Und alle über 70 werden nach Thermo filtriert. Und da fallen wirklich viele Leute mehr durch den Raster, als wenn wir mal eine Fehlentscheidung treffen würden. Das bitte einfach wirklich zu bedenken. Die chronisch kritische Erkrankung, ganz kurz, was ist es? Unser Patient hat sich gehabt 72 Tage Intensivstation. Das ist ein langer Leidensprozess. Um gesund zu werden, muss man wach werden. Die Patientinnen müssen im Endeffekt schwierige Phasen durchmachen, wo sie Schmerzen haben, wo das Bewegen wehtut, wo sie schlecht Luft bekommen, wo sie bei Bewusstsein abgesaugt werden müssen, weil der Speichel irgendwie nicht weggeht von selber, sie nicht schlucken können. Also eine mega mühsame Phase. Man überlebt diese kritische Erkrankung, die Operation hat unsere überlebt und dann leidet man an einem persistierenden Multiorgan-Dysfunktionssyndrom. Über Monate hochspezialisierte Versorgung, 21 Tage ist so eine arbiträre Nummer, ab der die Patientinnen dann im Endeffekt beatmungspflichtig bleiben und wo man drüber reden sollte, was man mit denen macht. Wiederholte Infektionen, das Delir natürlich als Zeichen auch der Infektion, hohe Wiederaufnahmeraten auf der Intensivstation, eine hohe Mortalität im Krankenhaus und funktionell abhängig bleiben ist ein schönerer Ausdruck dafür, dass die Menschen als Pflegefälle aussteigen, was niemand will, wenn man sie vorher dazu befragen würde. Und es macht Kosten. New England Journal, Respiratory Care, zwei englische Journals, im Endeffekt, die Kosten sind dann da dabei. Wir trauen uns immer noch darüber zu reden. Was macht es mit den Familienangehörigen? Wenn die 3 Monate bei uns jeden Tag auf die Intensivstation laufen und wir als Intensivisten haben schon irgendwo, sage ich jetzt mal, vielleicht einen kleinen Schaden weg von dieser Arbeitsatmosphäre, in der man ist. Aber wir kennen diese Situation. Und wir können damit umgehen, wir kompensieren es halt irgendwie. Aber Angehörige, die bei uns das erste Mal auf die Intensivstation reingehen, die Patienten sind hässlich, wenn sie intensivmedizinisch behandelt werden. Die quellen auf, die sind, wenn man sie lagern muss, unter Umständen haben sie Druckstellen, die haben dicke Hände. Die Angehörigen sind entsetzt, wie ihre Angehörigen ausschauen in so einem Bett. Und dann geht es je immer auf und ab, die Stufen, die ich Ihnen vorher eingezeichnet habe. Also eine belastende Situation. Angehörige, die lange auf die Intensivstation laufen, sind wie Vietnam-Veteranen. Posttraumatische Stresssyndrom, Schlafstörungen, Angst, Depressionen, die über den Tod oder die Entlastung des Patienten hinausgehen. Belastungsfaktoren für uns als Ärztinnen und Pflegepersonen. Die Kurve, die am meisten belastend ist, oben der Balken. Fortgesetzte kurative Behandlungen von Patienten, wenn schon klar ist, dass keine Heilungsaussichten bestehen. Christiane Hartog von der Europäischen Ethikkommission hat diese Studie gemacht. Wesentlich belastender als mit Verzweiflung und Trauer umgehen, als Therapiebeschränkungen auszusprechen, den Tod zu erleben und so weiter. Sinnlose Dinge zu tun, macht uns als Teams fertig und führt in den Teams, in den Pflegeteams zum Burnout. Und natürlich im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit, vierter Punkt im Georgetown-Mantra, zu einer ungerechten Verteilung der Ressourcen. Also müssen wir irgendwie entscheiden, wer eine technisch machbare Therapie bekommt und wer nicht. Und eine Therapie ist immer nur dann indiziert, wenn wir wirklich für den Patienten einen Nutzen haben, wenn es dieses kleine grüne Licht am Ende des Tunnels gibt. Das heißt, wir haben irgendwo Indikation und irgendwo ein Therapieziel. Nur weil man es machen kann, es zu tun, ist nicht gut genug. Ganz wichtig. Verhindert über Therapie ein Sterben in Würde? Ja, ganz klar. Übertherapie ist technisch machbar, aber für den Patienten von fraglichem oder keinem Sinn und Nutzen. Verlängert Leiden, zögert Sterben hinaus und das ist etwas, das zwar machbar, aber ethisch nicht geboten ist. Und auch rechtlich eigentlich. Entscheidungen zu treffen. Woran müssen die sich orientieren, wenn wir für Patientinnen Entscheidungen treffen müssen? Sie wissen, 4% der Patientinnen in Österreich haben eine verbindliche Patientenverfügung. Also wir wissen ganz wenig, was Patientinnen selbst wirklich wollen und können das immer nur über die Angehörigen erfragen, bei uns im Intensivbereich zumindest. Also wir müssen uns am Willen des Patienten orientieren, an dem Nutzen, der größer sein muss als der Schaden. Und das ist unsere Säule, wenn wir das Zwei-Säulen-Modell nehmen, einmal der Patientenwille, die Autonomie, die andere Säule, die medizinische Indikation und das Therapieziel. Und wir müssen die Wahrscheinlichkeiten abschätzen. Und das ist das, wo viele von uns Probleme haben und sich fragen, dürfen wir das? Ach, weiß doch nicht, vielleicht schätze ich einen falsch ein, der stirbt und vielleicht, wenn er es anders gemacht hätte, würde er noch leben. Und es wird vielleicht sogar manchmal so sein. Wir alle kennen die, die alle Lügen strafen und es trotzdem überleben. Aber wenn wir die Entscheidungen nicht treffen, leiden sehr viel mehr andere, die zu Tode gequält werden. Also wir müssen diese Entscheidungen treffen und selbstverständlich dürfen wir das. Wir dürfen Wahrscheinlichkeiten einschätzen und wenn wir uns kurz das österreichische Ärztegesetz dazu anschauen, das übrigens, wenn ich meine jungen Kolleginnen frage, niemand kennt, weil es im Studium niemand lernt. Was schreibt uns das Ärztegesetz vor, was wir als Ärztinnen müssen? Wir müssen die Wissenschaft, die Leitlinien, die Studien, die Physiologie, die Pathophysiologie, das müssen wir kennen, wenn wir behandeln, ganz klar. Voraussetzung, Arzt zu sein, ist Medizin zu studieren und dann seine Praktika zu machen. Und im Gesetz ist der Ausdruck der Erfahrung mit dabei. Wir dürfen und müssen diese Erfahrung am Bett stehen, sonst ersetzt uns irgendwann der Computer. Das algorithmengetriebene Big Data Ding. Der kann auch Leitlinien und der sieht dann, er misst den Blutdruck und schaut sich an. Wir haben schon Geräte, die können selbstständig wienen und wir haben Geräte, die mir als Intensivmediziner sagen, ob der jetzt mehr Wasserkonstriktor oder mehr Flüssigkeit braucht. Das gibt's alle schon. Aber den Menschen kann man nicht ersetzen, der da steht und sagt, ach glaubt, dass der halt schlechter wird. Und ich kann es noch nicht messen. Und in der Intensivmedizin kann ich ganz viel messen. Und am nächsten Tag ist er wirklich schlechter. Und dann kann er es auch messen. Also unser Gefühl, unsere Erfahrung, die Wahrscheinlichkeit zu erfassen, ist auch gesetzlich erlaubt, weil das Einzige, was wir tun müssen, ist das Wohl des Patienten im Auge zu haben und den Erhalt der Gesundheit. Nichts anderes verlangt das Ärztegesetz von uns. Und niemand schreibt uns vor, dass wir jemanden heilen müssen. Das ist immer das beste Ziel unseres ärztlichen Tuns. Deswegen werden wir Ärzte und Pflegekräfte, wenn wir jemanden gesund heimschicken und der geht zurück in ein gutes Leben. Ist überhaupt gar keine Frage. Aber jemanden gut zu begleiten, ein schönes Leben am Ende des Lebens mit diesem Menschen zu gestalten und ein Sterben in Würde möglich zu machen, das ist auch ärztliche Aufgabe. Und dieses Zulassen des Sterbens, einzusehen, dass es nicht unsere Schuld ist, wenn jemand stirbt, ist das, was im Endeffekt dann ärztliche Heilkunst ist. Und Medizin ist keine klare Wissenschaft. Und wenn Sie 5 Ärzte fragen, haben Sie mindestens 3 verschiedene Wege, die alle nach Rom führen. Oder auch nicht. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, über Dinge nachzudenken und Dinge zu tun. Im Endeffekt orientiert sich alles am Wohl der Kranken. Und das heißt auch gut begleiten und sterben in Würde zulassen, neben dem, was wir alle wollen, nämlich unsere Patienten zu heilen und gesund nach Hause zu lassen. Und gerade für die Palliativmediziner sind vielleicht einige dabei auch. Ganz wichtig, wir haben das über den Hofrat Aigner wirklich reinreklamiert in dieses Gesetz, auch von der AG Ethik aus, von der ÖGARI, dass das explizit jetzt so dasteht. Das war immer schon so, aber es ist jetzt schriftlich verankert, wenn ich Medikamente geben muss und die Dosis erhöhen muss, Opiate, Benzodiazepine, die atemdepressiv sind, die das Schlucken schlechter machen, weil es notwendig ist zur Symptomkontrolle. Ich mache das gut dokumentiert und ich mache es schrittweise, dann ist es explizit erlaubt, auch wenn das Leben sich dadurch verkürzt. Ganz klar im Gesetzestext jetzt auch so festgehalten. Eine sehr hilfreiche Neuerung, die notwendig war, sie auch aufzuschreiben. Wenn wir uns jetzt das Outcome fragen, wir müssen uns fragen, jeden Tag, wenn wir auf der Intensivstation Therapie machen, ob die Patientin von einem rechtzeitigen Umsteigen Richtung Palliativmedizin nicht mehr profitieren würde von dem, was wir gerade so machen. Gibt es wirklich noch eine Indikation, ein Therapieziel für technisch Machbares, dieses gute Leben am Ende des Lebens auch auf der Intensivstation im Auge haben? Und die outcome-relevanten Faktoren sind 3, die ganz wichtig sind. Das sind die Komorbiditäten, wir haben darüber schon vorher jetzt gehört im Vortrag, die Gebrechlichkeit und auch das Alter. Das Alter alleine ist nie ein unabhängiger Risikofaktor für alle diese Beurteilungen, aber alte Menschen sind häufiger gebrechlich und haben auch meistens mehr Komorbiditäten. Und das ist der Grund in der Triage-Situation, warum man im Endeffekt komplett in die Enge getrieben, wie in Bergamo und auch in Frankreich, dann sehr wohl das Alter als Kriterium verwendet, wenn man so im Stress ist, dass es nicht mehr anders geht. Komorbidität ist definiert als die totale Krankheitslast, unabhängig von der aktuellen Diagnose. Und unser Patient mit 66 war eigentlich noch krank. Der war wenig komorbide. Deswegen haben auch alle gesagt, ja, mach mal. Ohne zu überlegen, was wirklich seine Erkrankung an Risiko gehabt hat für die intensivmedizinische Therapie nachher. Klinisches Outcome sich anschauen bei der Komorbidität und ökonomisches Outcome sich anzuschauen. Auch hier JAMA dabei. Also gute englischsprachige Journals, die darauf hinweisen, dass man sich sehr wohl überlegen muss, ob die Dinge, die man tut, auch ökonomisch sinnvoll sind. Und vor allen Dingen, wenn sie für den Patienten nicht sinnvoll sind, dann darf man sie einfach nicht machen. Es ist eine gute Studie, die den Zusammenhang zwischen Alter, Komorbidität und Krankenhausmortalität zeigt. Und wir sehen deutlich, dass die Leute über 85 4-mal höher gestorben sind als die Leute unter 65. Wobei das nicht nur allein vom Alter abgehangen ist, sondern von der Schwere der Grunderkrankung, weswegen sie da waren, und von ihrem komorbiden Status von vorher. Ganz wichtig, und wenn wir uns da nochmal die Daten auch der Chinesen anschauen, dann ist 85 ein unabhängiger Risikofaktor gewesen, an Corona zu versterben, zum Beispiel in der chinesischen Literatur. Das haben die ganz am Anfang gebracht. Wenn wir uns jetzt diese Scores anschauen, die wir nur zur Risikoevaluierung in der normalen Situation verwenden, und ich habe das da drunter geschrieben, weil ich das nachher nochmal anschauen will, ganz kurz nochmal gesagt, in der Triage verwenden wir diese Scores wirklich für eine harte Entscheidung, nicht nur zur Risikoeinschätzung, weil wir mit diesen Scores wenigstens ein bisschen mehr als nur das Alter haben. Aber üblicherweise verwenden wir Scores, und deswegen sind es einfache Scores, weil sie schnell zu machen sind, mit einer Ampelfunktion zur Risikoeinschätzung. Dass wir entscheiden können, wir müssen darüber reden, ob der Patient unter Umständen lieber jetzt gleich palliativmedizinisch behandelt wird und er macht keine OP, keine Chemo, was auch immer. Und er muss, wenn er auf jeden Fall bei uns eincheckt, diese Vertrauensperson benennen, weil er kritisch krank ist, weil er ein Hochrisikopatient ist. Jeder sollte das eigentlich machen, aber die ganz besonders. Und wir müssen uns über die Wünsche und Wertvorstellungen dieses Patienten informieren, bevor er bei uns am OP-Tisch liegt oder bei Ihnen in der Chemo. Und da schlagen wir Folgendes vor. Den alten ADL-Score, den die Pflege machen kann, und die Frailty Scale nach Dalhousie, zeige ich Ihnen gleich noch, weil die einfach zu machen sind, schnell sind und gut dieses Risiko erfassen lassen. Und beide diese Scores haben wir in unserer SOP und Checkliste zur Triage der Ögari auch mit drinnen. Allerdings da als hartes Entscheidungsinstrument und nicht nur zur Risikobeurteilung. Können wir gerne nachher diskutieren drüber. Also dieser alte Score ist total easy und mittlerweile gibt es 100.000 modifizierte ADL-Scores. Wenn ihr es genauer wissen will, sind selbstverständlich dann die anderen anzuwenden. Aber um ein Risiko zu evaluieren, und das macht die Pflege jeden Tag, Frau Müller, brauchen Sie Hilfe beim Essen, können Sie allein aufs Klo, können Sie aufstehen, brauchen Sie Hilfe beim Baden, Duschen, können Sie sich allein anziehen, wie sieht es mit der Kontinenz aus? 6 Punkte. 3 komplett unabhängig, 1 komplett abhängig, 18 maximal, unter 10 leuchtet die rote Ampel und sagt, hallo Risiko, wenn wir dem was Größeres antun wollen. Nichts anderes bedeutet dieser Score. Dalhousie-Frailty-Scale aus den vielen Gebrechlichkeitsskalen, die es gibt, deswegen gut, weil bei uns die jungen Anästhesistinnen auch die Aufklärung in den Räumen machen. Wir haben die kleinen Bildchen, wir haben wenig Text daneben, das kann man sofort erfassen, worum es geht. Und über 5 Punkte von 9 möglichen ist der Patient im Hochrisikobereich unterwegs. Hohe Gebrechlichkeit, guter Prädiktor für schlechtes Outcome, korreliert hoch mit Mortalität, korreliert mit den Demenzskalen und ist vor allen Dingen ein unabhängiger Parameter für Outcome. Und wenn wir uns das anschauen, das ist jetzt die alte Rockwood-Skala, die hat 2 Punkte weniger, aber sie zeigt sehr schön die Überlebenswahrscheinlichkeit. Je höher die Frailty, umso schlechter ist die Überlebenswahrscheinlichkeit und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, ein Pflegefall zu werden, wenn man den Patientinnen gröbere Dinge antut. Und die Studie finde ich besonders gut und die geht daraufhin zurück, was ich gesagt habe, den Patienten anschauen, ihn fühlen, merken, wie es ihm geht. Frailty, it's hard to define, but you know it when you see it. Hinschauen und sagen, der sieht noch gut aus, der sieht schwach aus, der sieht krank aus. Da muss ich aufpassen, was ich dem anbiete und wie ich es ihm anbiete, aus den Dingen, die ich tun kann. Wenn wir es physiologisch fassen wollen, dann ist es eigentlich so, ja gut, das ist ein gut gefasst, gestörte physiologische Reserve und erniedrigte Widerstandskraft gegen Stressfaktoren. Und Intensivmedizin, Chemotherapie, alle diese Dinge sind Stressfaktoren für Patienten. Also die halten das einfach weniger gut aus. Und wenn wir uns die Mortalität auf der Intensivstation anschauen, dann ist sowohl die Krankenhausmortalität für fraile Patienten erhöht, es ist die Langzeitmortalität erhöht, die Chance nach Hause zu entlassen werden ist niedrig. Und wenn man die verschiedenen Frailty-Skalen miteinander vergleicht, dann sind die alle ungefähr gleich gut, diese Risiken einzuschätzen. Und wenn wir uns so einen Patienten jetzt im Intensivbereich anschauen, dann haben wir da oben den gesunden Patienten, der nicht frail ist, der hat irgendeine akute Erkrankung, ist dann abhängig, Independence, ist abhängig von unserer intensivmedizinischen Behandlung und kommt irgendwann, wenn er Glück hat, wieder zurück dahin, wo er war. Oder unter Umständen ist er manchmal sogar besser. Und der fraile Patient, der gebrechliche Patient, stirbt entweder sofort oder verzögert oder er wird chronisch kritisch krank und verlässt das Krankenhaus nicht mehr, bleibt dort über Wochen und Monate liegen und hat schlechte Erholungstendenz und leidet in dieser Zeit, ohne dass es ein grünes Licht am Ende des Tunnels gibt. Kritisch kranke, gebrechliche Patienten haben ein höheres Risiko für Mortalität, für schlechtes Outcome. Und deswegen sollte man diese Gebrechlichkeit vor Aufnahme, vor Operation, vor Chemotherapie erheben, um mit dem Patienten und den Angehörigen darüber zu reden, was wir vorhaben und welche Risiken das hat. Und der Patient und seine Angehörigen müssen informiert werden, rechtzeitig über diese Besprechung. Denken Sie daran, was das Lancet schreibt, dass die Patienten nicht einverstanden gewesen wären, wenn man sie gut aufgeklärt hätte und vielleicht lieber früher in die palliative Schiene eingeschwenkt wären. Zur Vermeidung von Übertherapie brauchen wir also nicht nur dieses Wissen, sondern auch ein Gesamtkonzept in der Klinik, dass wir sowas umsetzen können. Und da gehören als erstes die strategischen Maßnahmen dazu, die die Klinik für uns bereitstellen muss. Klinische Ethikkomitees gibt es immer mehr. Ich bin immer wieder mal eingeladen, zu den Eröffnungen da auch zu reden. Das macht einen breiteren Rücken. Die machen dann einen Handlungsvorschlag aus der Sicht des Juristen, des Sozialarbeiters, des Ethikers, des Philosophen, natürlich auch der Krankenschwester, des behandelnden Arztes und machen dann einen Vorschlag, was sie in dem schwierigen Fall tun würden, bei Schwierigkeiten im Team oder bei Schwierigkeiten mit den Angehörigen. Nicht vergessen, das ist wichtig, wenn es schwierig ist und alleine nicht lösbar. Und das Krankenhaus muss Patientenverfügungsgesetz und neues Erwachsenenschutzgesetz umsetzen, die müssen es in ihre Dokumentation aufnehmen. Wir haben bei uns im KISS-Power-Chart die Therapiezieländerung drinnen, wo man offiziell diskutieren kann, dass die Patientinnen im Endeffekt in der Therapiezieländerung sich befinden. Wir müssen im klinischen Bereich mit den Risikopatientinnen gemeinsam besprechen, in allen involvierten Behandlerinnen dieses Kurs verwenden und im Endeffekt ein Advanced Care Planning aus dem niedergelassenen Bereich dazu kombinieren, dass es geht. Und das ist meine letzte Folie. Advanced Care Planning ist ein Bereich, der definiert ist nur für den niedergelassenen Bereich. Das heißt, in der Definition ist the process of thinking about, talking about and planning for future healthcare and end-of-life care. Und das müssen wir nicht nur in der Peripherie, sondern auch im Krankenhaus machen. Und wir müssen im Endeffekt das, was die Hausärztin im Altersheim oder zu Hause besprochen hat, als Information ins Krankenhaus mitkriegen, es dort interdisziplinär im Rahmen der klinischen Perspektivenkonferenz besprechen. Und wenn der Patient wieder nach Hause gehen sollte, diese Information auch schriftlich wieder mitgeben. Wir nehmen den Patienten wieder auf, wenn Symptomkontrolle zu Hause nicht möglich ist, aber nur im Rahmen einer palliativen Versorgung. Der landet bei uns im Schockraum und hat so schnell einen Tubus im Schnabel, so schnell kann man gar nicht schauen, liegt er bei mir auf der Intensivstation sonst. Wenn dieses Schnittstellenmanagement nicht funktioniert, und es funktioniert leider überhaupt noch nicht. Und es geht doch im Ende darum, dass wir alle am Ende des Lebens, wenn es denn kommt und keiner dran schuld ist, in den meisten Fällen ist keiner dran schuld, manchmal sind wir auch dran schuld, aber üblicherweise nicht, wir versuchen ein Heilung zu erreichen, zumindest aber wenn das noch geht, dieses Leben am Ende des Lebens zu gestalten, ein Sterben in Würde mit guter Symptomkontrolle zu machen. Und wenn wir über Therapie betreiben, diese Entscheidungen nicht oder schlecht treffen, dann setzen wir den Patienten eigentlich ein leidvolles Ende und wir machen nicht das, was wir tun sollten, nämlich gut begleiten und auch diese letzte Phase des Lebens ärztlich zu betreuen und ein Sterben zuzulassen. Es ist nicht unsere Schuld, wenn jemand so schwer krank ist, dass er stirbt. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie mir zugehört haben. Vielleicht können wir noch ein bisschen diskutieren.
Ja. Was soll ich da sagen, Frau Professor Fessenegger? Das war wirklich ein Highlight, das Sie uns da geboten haben. Aus dem Mund einer wirklich einer aktiven Intensivmedizinerin diese Botschaften zu hören, das ist natürlich für uns alle sehr, sehr wichtig. Ja.